In dieser Veranstaltung hier heute wollen wir diskutieren, inwieweit verschiedene Ansätze der Faschismustheorie beim Verständnis von Islamismus helfen können. Wir möchten eine Diskussion darüber anfangen, auf welche Schlussfolgerungen das da auf eine antifaschistische Praxis haben kann. Eine gute Vorlage für diese Diskussion war übrigens die Disco-Reihe im antifaschistischen Infoblatt, die inzwischen aus 3 Artikeln besteht. Den ersten Artikel hat unser heutiger Referent Volker Weiß geschrieben. Er hat darin Parallelen zwischen dem klassischen Faschismus und aktuellen Ausformungen islamistischer Strömungen aufgemacht, aber auch auf Unterschiede hingewiesen und hat für eine klare Grenzziehung und Vermeidung von politischen Reflexen plädiert. Eine Antwort darauf gab es im vorletzten AIB von Abu Uli, der anderen Beteiligten an dieser Debatte suggestive Analogieschlüsse vorwarf und die Islam-Faschismus-Debatte als Ablenkungsmanöver von notwendigen Vernetzungen mit progressiven Kräften vor Ort bezeichnete. Und in der aktuellen Ausgabe des AIBs, die gerade erst erschienen ist, nehmen auf die Diskussion Klaus Blees und Roland Röder von der Aktion Dritte Welt Saar nochmal Bezug und unterstreichen die analytischen Schlüsse von Volker Weiß und weisen nochmal darauf hin, dass es darüber hinaus eine emanzipatorische Islamkritik geben muss. Wir sind froh, dass Volker Weiß hier heute spricht auf unserer Veranstaltung. Er hat in Hamburg studiert, ist Historiker und Faschismusforscher und forscht darüber hinaus über die Geschichte und Gegenwart der extremen Rechten in Deutschland und Europa. Er hat eine Studie über den Haupttheoretiker der konservativen Revolution veröffentlicht und ein Buch über die Sarrazin-Debatte. Und ist regelmäßiger Autor in Zeitungen wie der Jungle World und der Zeit. Der zweite Referent, der hier neben mir sitzt, ist Matthias Wörsching. Auch er ist Historiker aus Berlin. Und sein Schwerpunktthema ist ebenfalls der Faschismus. Er betreibt die Internetseite faschismustheorie.de, auf der er regelmäßig Artikel und Rezensionen hauptsächlich zu aktuellen Aspekten der Faschismusforschung veröffentlicht. Bevor ich jetzt das Wort an Matthias Wörsching übergebe, noch 2 Sachen. Die eine ist, diese Veranstaltung mitgezeichnet. Das heißt, wenn ihr euch nachher meldet und Fragen stellt und nicht wollt, dass es aufgenommen wird, gebt mir ein Signal, dann wird es danach geschnitten, sozusagen, bevor es veröffentlicht wird. Und das zweite ist, im Anschluss an die Referate wünschen wir uns natürlich eine solidarische Diskussion. Das heißt, wir werden keine rassistischen Statements, Beleidigungen oder Ähnliches dulden und würden euch auch bitten, keine Co-Referate zu halten, also euch kurz zu halten in Fragen. Genau. Soviel erstmal zu den Voranmerkungen und damit würde ich jetzt das Mikrofon an dich übergeben.
Vielen Dank und schönen guten Abend. Bevor es so richtig losgeht mit dem Vortrag von Volker Weiß, noch ein kurzes Wort zu der Position, aus der heraus wir uns hier äußern. Das spreche ich jetzt in enger Abstimmung mit der veranstaltenden Gruppe, mit der emanzipativen und antifaschistischen Gruppe. Geht also auf deren Kappe und meine und nicht auf die von Volker Weiß. Es ist so, dass Muslime in Deutschland und Europa heftigen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sind. Das spielt sich im Alltag ab durch Übergriffe. Ich habe mal vorne auch ein paar Exemplare von dieser Publikation hingelegt. Ein Schattenbericht über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Berlin aus dem Jahre 2014. Da finden sich einige praktische Beispiele dafür. Frauen werden auf der Straße attackiert, ihnen wird ein Kopftuch runtergezogen, sie werden angespuckt, beleidigt. Die ganze Sache hat auch eine institutionelle Seite, auch eine behördliche Seite, insofern Muslimen Jobs verweigert werden, Wohnungen verweigert werden, sie in der Schule häufiger von Lehrkräften diskriminiert werden. Und es steigert sich auch bis hin zu terroristischen Angriffen. Also der Name Breivik aus Norwegen sei erwähnt oder der Attentäter aus Skandinavien, der als Scharfschütze mit Menschen, die er dem Äußeren nach als Muslime eingeschätzt hat, attackiert hat, verletzt hat, schwer verletzt hat, zum Teil auch eine Geschichte aus den letzten Jahren. Das ist eine Form von Rassismus, die häufig und zunehmend über die Religion, über den Islam begründet wird. Der Islam bildet sozusagen den Begründungszusammenhang und die Folie, mit dem dieser Rassismus gerechtfertigt wird. Deswegen gibt es auch die Wortschöpfung antimuslimischer Rassismus als eigene breitenwirksame neue Erscheinungsform von Rassismus. Ein Wort, über das man sicherlich mit Fug und Recht diskutieren kann. Aber das zwingt uns als deutsche, weiße, Antifaschisten, Linke, die sich mit Faschismus und Faschismustheorie beschäftigen, schon dazu, an dieser Stelle ein paar klärende Worte zu verlieren. Und die Sache wird nicht einfacher dadurch, dass Islamisten und Dschihadisten diese rassistischen Zustände in Europa für ihre eigene Agitation und auch für ihre Rekrutierung benutzen. Die nämlich, also die Islamisten, stellen sich als antirassistische, antikoloniale und antiimperialistische Widerstandsbewegung dar und spinnen so eine Erzählung von einem großen Krieg des Westens gegen die Muslime an und für sich und insgesamt und den Islam. Jede Kritik an Praktiken und Inhalten der islamischen Religion, ihre unterschiedlichen Verzweigungen, jede Kritik am Islamismus und Dschihadismus wird von diesen Kräften als Angriff gegen alle Muslime und den Islam insgesamt gedeutet und auch als rassistisch hingestellt. Man kann schon davon sprechen, dass die antimuslimisch-rassistischen, rechtspopulistischen Kreise auf der einen Seite und die islamistischen und dschihadistischen Kreise auf der anderen Seite so eine Art Ping-Pong-Spiel aufführen, sich gegenseitig Bälle in der Propaganda zuspielen und sich gegenseitig auch mit Propagandamunition versorgen. Dabei gibt es auf beiden Seiten durchaus spiegelbildliche Erzählungen. Während auf der rechtspopulistischen und rassistischen Seite, zum Beispiel bei der Pegida-Bewegung, von einem Konflikt des Abendlandes gegen die Islamisierung und den Islam gesprochen wird, spricht zum Beispiel die dschihadistische Terrororganisation Al-Qaida von einem Krieg der Kreuzfahrer und der Juden gegen die Muslime. Diese bipolaren Konstruktionen von Feindbildern und Gruppen sind meiner Ansicht nach grundfalsch und zentraler Bestandteil der Konstruktion der jeweiligen Feindbilder. Und dass diese Konstruktion, diese bipolare Lagerbildung oder Feindbildkonstruktion hat auch Auswirkungen auf linke Debatten. So hören wir beispielsweise, also Leute, die sich mit dem Thema Islamismus und Faschismus und mögliche Vergleichbarkeit beschäftigen, von der einen Seite, dass wir das nicht dürfen oder nicht so doll machen sollten, weil das dem antimuslimischen Rassismus in die Hände spielt. Wir hören allerdings auch von anderer Seite, dass wir nun auch den antimuslimischen Rassismus nicht so sehr aufs Korn nehmen sollten, um nicht der oben erwähnten Agitation der Islamisten auf den Leim zu gehen, die, wie gesagt, ja genau auch gerne von Islamophobie oder antimuslimischem Rassismus oder Ähnlichem sprechen. Meiner Ansicht nach müssen wir als, oder sollten wir als emanzipatorische Linke mit einem, ich nenne es mal internationalistischen oder von mir aus auch kosmopolitischen Anspruch oder einer entsprechenden Perspektive aus diesen bipolaren Konstruktionen heraus und irgendwie einen eigenen Pol, ein eigenes Lager schaffen, eine eigene Position, von der aus wir widerständige Subjekte mit unterschiedlichen Hintergründen, ja, ins Gespräch zu bringen vermögen und bestenfalls auch Koalitionen zwischen solchen Leuten ermöglichen. Und um mal kurz anzureißen, wie so eine dritte linke widerständige Position vielleicht aussehen könnte, möchte ich hier thesenartig ein paar Punkte bringen, die auch dazu dienen sollen, diese bipolare Konstruktion, die die Rassisten auf der einen Seite und die Islamisten auf der anderen Seite bringen, aufzubrechen. Ich würde behaupten, dass praktisch gar nicht der Westen der Hauptfeind der Islamisten ist, sondern, also was praktische Opfer und Tote angeht, sondern ihnen fallen in allererster Linie säkulare, homosexuelle, weibliche muslimische Menschen sowie linke und andere Individuen und Gruppen in islamisch geprägten Gesellschaften zum Opfer. Es gilt übrigens auch sozusagen in umgekehrter Richtung gedacht. Die Kriege des Westens und auch der Drohnenkrieg der USA haben zusammengenommen noch lange nicht so viel Tote produziert wie die Massaker der Islamisten in ihren sozusagen eigenen Bevölkerungen. Aber auch umgedreht, es ist nicht so, dass der Westen einen Krieg gegen den Islam führt, wie es die Islamisten erzählen und wie es die Rassisten und Rechtspopulisten gerne hätten, sondern westliche Staaten unterhalten zum Teil ganz enge Bündnisse mit den reaktionärsten islamistischen Regimen, zum Beispiel den Golfmonarchien. Auch kann man nicht sagen, dass der Islamismus nun sozusagen so eine total uneuropäische, fremde Angelegenheit ist, denn er hat sich von Anbeginn an in engem Austausch mit europäischen Bewegungen entwickelt. Insbesondere haben islamistische Bewegungen schon von Anfang an vieles vom europäischen Faschismus und auch vom Nationalsozialismus übernommen, zum Beispiel zentrale antisemitische Ideologien und Schriften. Man könnte also auch sagen, bis zu einem gewissen Grad ist der Islamismus durchaus auch eine Angelegenheit der westlichen Welt und der westlichen Moderne. Aber auch unabhängig davon entwickelt der Islamismus heutzutage in der globalisierten Welt auch auf viele junge Menschen ohne jeden Migrationshintergrund oder muslimischen Hintergrund eine starke Anziehungskraft. Man kann sagen, dass der Islamismus und der Dschihadismus, die als aggressivste Form davon, ein global wirksames ideologisches Angebot, ein Identitätsangebot ist und eine Spielart einer globalisierten extremen Rechten. Islamistische und dschihadistische Netzwerke üben auch hier bei uns in Europa und in Deutschland und in Berlin Terror aus. Sie agitieren, sie demonstrieren, wie beim Al-Quds-Tag am kommenden Wochenende. Sie rekrutieren und schicken junge Leute zum Kämpfen nach Syrien und in den Irak. Und das geht auch die mehrheitlich deutsche weiße Antifa etwas an, meiner Ansicht nach. Zu guter Letzt ist es so, dass auch nicht deutsche, nicht weiße, säkulare, linke, soziale Bewegungen, zum Beispiel kurdische und iranische, den Faschismusbegriff in Bezug auf den Islamismus verwenden bzw. seine Verwendung diskutieren. Diese Bewegungen fordern Positionierung und Solidarisierung ein und die Debatte darüber, ob es eine Vergleichbarkeit gibt zwischen Islamismus und Faschismus, ist mittlerweile eine ebenso globale Angelegenheit wie der Islamismus selbst. Daraus folgend habe ich persönlich, hat auch die veranstaltende Gruppe, einige Wünsche für die kommende Diskussion. Wir möchten eingedenk dieses Spannungsfeldes und eingedenk auch der Existenz von so etwas wie antimuslimischen Rassismus keine Verallgemeinerungen reproduzieren wie der Islam an und für sich und insgesamt und die Muslime. Wir werden uns bemühen, konkret zu benennen, um welche islamistischen oder dschihadistischen Akteure es geht. Auch das islamische und islamistische Spektrum an sich ist sehr differenziert. Es reicht von relativ friedlichen, konservativen Gruppierungen bis hin zu den Mörderbanden des IS. Wir möchten Essentialisierung vermeiden. Wir wollen nicht mit Zitaten aus heiligen Texten um uns werfen und vielleicht noch bewerten, welche religiösen Texte mehr oder welche weniger abscheulich sind aus den unterschiedlichen Religionen. Und statt nach dem vermeintlichen Wesen einer Religion zu suchen, werden wir uns mit den gesellschaftlichen Bedingungen und Prozessen beschäftigen, in denen religiöse Deutungsangebote wirksam gemacht werden. Schließlich wollen wir uns distanzieren von allen Versuchen, wie sie gerade aus der rechtspopulistischen Ecke kommen, so eine Art Zweiklassengesellschaft oder Sondergesetzgebung für Muslime einzuführen. Wir denken, es ist ein zivilisatorischer Mindeststandard, dass alle Menschen die gleichen Rechte zur Religionsausübung haben. Gleichzeitig ist es aber auch Mindeststandard oder sollte sein, dass alle Nichtgläubigen das Recht haben, davon in Ruhe gelassen zu werden. Frei nach dem Marx-Wort für die Freiheit der Religion und die Religionsfreiheit. Für die Freiheit von der Religion und die Religionsfreiheit. So viel zum Vorspann und ich übergebe gleich mal an Volker Weiß.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die Gesprächsangebote. Ich habe mich dafür entschieden, also angesichts der recht knappen Redezeit, es ist, glaube ich, unfruchtbar, wenn ich jetzt hier durch, also unimäßig durch die verschiedenen Faschismusdefinitionen führe und das hin und her diskutiere. Da bräuchten wir ein gesamtes Semester für. Das lasse ich. Ich werde sehr viel paraphrasieren und letztendlich meine Zeit dafür nutzen, ja, so ungefähr 6 Kernpunkte zu referieren, die mir für diese Debatte wichtig sind. Ich fange auch gleich an. Also auf der rechten Fachmesse Zwischentag, einem Treffen von aus dem Milieu vor allem der neuen Rechten, einem Treffen von Burschenschaften, Verlagen, Autoren, Künstlern und so weiter, teilweise auch Politikern. Das ja doch zu den wichtigsten Ereignissen dieses Milieus im Jahr zählt. Also auf dieser rechten Fachmesse Zwischentag kam es 2012 zu einer Diskussion mit dem Titel »Ist der Islam unser Feind?« Auf dem Podium saßen Karl-Heinz Weißmann, der metapolitische Stratege der Wochenzeitung Junge Freiheit, und der politically incorrect Aktivist Michael Stürzenberger. Letzterer, also Stürzenberger, ist ein Münchner Rechtspopulist und er fuchtelte auf der Bühne wild mit dem Koran herum und verglich die heilige Schrift der Muslime mit Mein Kampf. Weißmann, der dezidiert ein Rechtsintellektueller ist, der sich seit vielen Jahren, also strategisch und metapolitisch mit durchaus tiefen Kenntnissen mit Theorie und Praxis auch des Faschismus befasst. Weißmann lief ihn aus, also natürlich affirmativ befasst. Weißmann ließ also diese Performance von Stürzenberger völlig auflaufen und lobte im Gegenzug den Islam aufgrund seiner heroischen Potenzen im Kampf gegen den westlichen Gegner. Für Stürzenbergers Faschismusvergleich hatte er nur Verachtung übrig. Er warf ihm Antifaschismus vor, was schon mal ein interessanter Vorwurf ist, und zog den Schluss, ich stelle sie unter Liberalismusverdacht. Das ist in diesem Milieu einer der schwersten Vorwürfe überhaupt. Du bist ein Liberaler. Dementsprechend lautete auch ein an Stürzenberger gerichteter Zwischenruf eines Zuhörers aus dem Publikum: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde, nicht an Islam. Das ist übrigens eine Variation des berühmten Mottos aus dem Buch Das Dritte Reich von 1923 von Otto Müller von den Bruck, einer der, oder wenn nicht gar der Haupttheoretiker der konservativen Revolution. Da steht das dezidiert drin: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Und als ich die Aufzeichnung dieser Diskussion, die kann man auf YouTube angucken, als ich die gesehen habe, dachte ich, okay, Sie lesen Ihre Texte sehr genau. An Liberalismus gehen die Völker zugrunde, nicht an Islam. Das ist ein klares kulturtheoretisches Statement von Rechtsintellektuellen, die man, glaube ich, ohne Probleme in den Bereich des Neofaschismus zählen kann. Martin Lichtmes, Autor der dezidiert anti-islamischen identitären Bewegung, unter anderem der Zeitschrift Sezession, die auch genau diesem Milieu des Zwischentags zugehörig ist, garnierte erst kürzlich seinen Essay »Ich bin nicht Charlie«, klarer Bezug natürlich auf das Massaker in Paris. Er garnierte diesen Essay mit Bildern züchtig gekleideter muslimischer Frauen, die westlichen Schlampen gegenübergestellt wurden. Also da sah man dann, hatte noch so einen antifranzösischen Touch, diese Bilder, sah man kurz berockte, tätowierte mit Zigarette im Mund, die da ganz klar als Gegenbild, als negatives Gegenbild, Europäerinnen als negatives Gegenbild gegen Hijab tragende, sehr züchtig und souverän wirkende muslimische Frauen abgebildet wurden. Diese und viele andere Beispiele, man könnte sich auf einige Aussagen auch von Horst Mahler und anderen beziehen, diese und andere Beispiele zeigen in der rigorosen Durchsetzung der religiösen Sittenlehren und der autoritären Herrschaft des Islams seinen Formzwang und auch den klaren Geschlechterbildern sehen Rechte durchaus auch ein Vorbild. Kontroll- und Unterwerfungsfantasien bilden eben eine stabile Brücke zwischen den beiden autoritären Strömungen. Eine Quelle, die diesen Befund einer ideologischen Korrespondenz auch stützt, ist zudem das jüngste Buch von Ernst Nolte, glaube ich von 2009, von Ernst Nolte über den Islamismus als dritte radikale Widerstandsbewegung gegen die westliche Moderne. Das Buch ist hochinteressant, wurde jubelnd besprochen, unter anderem in der damaligen Kulturzeitschrift der NPD, Hier und Jetzt. Langes Interview dazu, das Ernst Nolte gegeben hat in dieser Zeitung. Nolte verteidigt eben in seiner Analyse des Islamismus als eine Widerstandsbewegung, das meint er positiv gegen die westliche Moderne, verteidigt unter anderem darin einen, wie er schreibt, gerechtfertigten Antisemitismus der Muslime mit der Argumentation, die Juden hätten den Orient mit, man beachte die Metapher, mit Okzidentose, also sozusagen eine biologistische Metapher, mit Okzidentose infiziert, was dann eben die entsprechenden Reaktionen hervorgerufen habe. Das ist übrigens die alte, aus der Faschismusdebatte bekannte Argumentationsstruktur von Nolte. Also es gibt sozusagen die Aktion, in den 80er Jahren war das der Bolschewismus, und die Reaktion, das ist dann in den 80er Jahren in seiner Darstellung der Faschismus gewesen. Und jetzt ist es so, die Aktion ist eben der westliche Kulturimperialismus, ganz konkret in Form des Zionismus in diesem Buch, die Juden und der Zionismus, die eben das Fremde, das Böse in den Mittleren Osten hineintragen. Und dagegen wehrt sich eben die muslimische Welt, die ja in diesen Darstellungen immer ein homogener Block sein muss, wehrt sich dann eben mit dem Islamismus. Hochinteressant, und das gilt natürlich vor allem auch der Todfeindschaft der Islamisten gegenüber Israel heute. Hochinteressant von einem ja doch viele Jahre angesehenen Historiker Ernst Nolte, also derartige Verteidigungen des Islamismus dann nochmal mit einem derartig antisemitischen Subtext zu lesen. Wir sehen also, die Frontverläufe auch innerhalb der Rechten sind überhaupt nicht eindeutig. Immer wieder stoßen wir sogar bis in die NPD hinein. Ich denke an einige Aussagen von Jürgen Gansel beispielsweise. Stoßen wir auf Anerkennung angeblicher islamischer Tugenden, bei denen die sich doch eigentlich selbst als die Verteidiger Europas gegen den Islam gerieren. Und dabei ist vor allem bemerkenswert, dass Fremdbild der Neofaschisten vom Islam und das Selbstbild der Islamisten von sich selbst, die sind fast deckungsgleich. Um zu erklären, warum das nicht verwunderlich ist, möchte ich ganz kurz nochmal sozusagen den theoretischen Kern aus meinem Text im antifaschistischen Infoblatt, das also diese Diskussionsreihe eröffnet hat, rekapitulieren, wie ich versuche, ja, Islamismus und Faschismus strukturell zu vergleichen. Also als zweiter Teil, sowohl Faschismus als auch Islamismus stellen einen krisenhaft gewordenen Radikal-Konservatismus dar, der sich mit den Mitteln der Moderne gegen diese stellt. Vom Glauben an die eigene Überlegenheit beseelt und zugleich vom Gedanken des Niedergangs besessen, das ist wirklich sehr ausgeprägt in beiden Phänomenen, verteidigen sie ihr überhistorisch-mythologisches Weltbild gegen die reale historische Wandlungsmöglichkeit der Gesellschaft. Ihr Politikstil ähnelt sich in Massenagitation, Führerkult und Gewaltfetisch, was dem Faschismus der permanente Ausnahmezustand, eben diese Dauermobilisierung der Gesellschaft, das ist dem Islamismus eben der Dschihad. Während andere Weltanschauungen ihre Verbrechen zu kaschieren suchen, steigern sie ihre Gewalt demonstrativ und stehen auch ganz offen dazu. Also man denke jetzt nur an die Gewaltvideos, die ja zahllos im Internet sind. Die Adaption modernster Technik ist beiden Strömungen vertraut. Emanzipatorischen Ansätzen erteilen beide eine klare Absage. Gruppenzugehörigkeiten werden grundsätzlich als gegeben gesehen, also sozusagen Schicksal. Kulturelle Formen sind zwingend und werden auch kompromisslos durchgesetzt. Dies wendet sich gegen Frauen, Dissidenten, ethnisch-religiöse, sexuelle Minderheiten und andere. Im Prinzip ist ja auch der Islamismus ein großes Nivellierungsprogramm, das jede Devianz, jede Differenz versucht eben zu vernichten. Wie der Faschismus kontrolliert auch der Islamismus die Reproduktion seiner Untertanen, wofür er vor allem auf eine rigide Sexualordnung zurückgreift. Juden gelten beiden als Personifizierung der westlichen Moderne. Da denken wir natürlich jetzt nochmal an die Argumentation von Ernst Nolte, die ich eben angeführt habe. Und das richtet sich natürlich sehr stark auch gegen den westlichen Einfluss Israels im Mittleren Osten heute. Weshalb dem Antisemitismus eben auch ein besonderer Stellenwert bei beiden zukommt. Beide Phänomene lassen sich als militante Bewegungen beschreiben, in der sich traditionelle Eliten mit rebellierenden Massen unter einer volksnahen oder scheinbar volksnahen Führung zusammenfinden. Dabei eignet sich natürlich die Figur des Predigers besonders für eine charismatische Inszenierung. Man kann sich jetzt quasi streiten, Henne oder Ei, wer war zuerst da, haben sich die Faschisten in ihrer Rhetorik, in ihrer Performance an religiösen Rhetoriken orientiert oder orientieren sich heutige Prediger an den massenpsychologischen Inszenierungen, Agitationstechniken des europäischen Faschismus und so weiter. Man kann sie auf jeden Fall durchaus deckungsgleich setzen. Freikorps, Veteranenverbände und auch durchaus Privatinteressen bildeten und bilden historisch und heute die Basis für Bürgerkriege, inoffizielle Grenzkonflikte und Terrorismus. Im Mittleren Osten bieten Milizen unzureichend demobilisiertes Militär und mangelnde Zukunftsaussichten ein unerschöpfliches Rekrutierungsreservoir, wie auch die hohe Verbreitung von Waffen zum Militarisierungsgrad der Gesellschaften beiträgt. Und das erinnert mich dann durchaus an die Situation in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, als eben der Faschismus seinen Aufschwung hatte. Rackets, also mafiöse Strukturen, verhandeln den Zugriff auf ökonomische Ressourcen entlang politischer und ethnisch-konfessioneller Grenzen. Als Beispiel, also Organisationen wie Hamas und Hisbollah streben die Kontrolle über Staat und Wirtschaft in ihren Gesellschaften an. Nicht selten übrigens auch mit Unterstützung aus Staat und Wirtschaft heraus. Die iranischen Revolutionswächter, ein weiteres Beispiel, sind eng mit dem militärisch-industriellen Komplex des Landes verflochten. Und die Aufsetzung struktureller Parallelen ließe sich fortsetzen bis hin zur Unterstützung islamistischer Gruppen durch das islamische Kapital. Ein Gegenstück zur kapitalistischen Vergesellschaftung bietet der Islamismus ohnehin nicht. Seine Fürsorgestrategie folgt sozialkonservativen Mustern. Das kennt man beispielsweise aus der sozialkonservativen Bewegung in Europa, die auch ihren Beitrag dazu geleistet hat in der Vorgeschichte des Faschismus. Also in dieser Aufzählung sind jetzt übrigens eine ganze Reihe von Charakterisierungen, Merkmalen des Faschismus, sozusagen von Ernst Nolte bis Robert Paxton, von Dimitrov bis Roger Griffin, man kann auch Sachen von Sternhelderin wiederfinden und so weiter, selbst Umberto Eco. Das war jetzt in diesem Absatz einfach mal komprimiert. Ich wollte jetzt nicht dieses akademische Name-Dropping betreiben und das kann man da nachlesen, das kann man da nachlesen. Das war jetzt einfach mal die ganz komprimierte Fassung. Drittens. Prominent wurde die Konjunktion islamischer Faschismus in jüngster Zeit, vor allem durch Hamed Abdelsamads gleichnamiges Buch. Darin schränkt er übrigens zutreffend ein, es sei problematisch, Zitat, Strukturen und Kernaussagen des vergleichsweise jungen Faschismus auf eine über 1400 Jahre alte Religion zu übertragen, Zitat Ende. Einfacher werde es jedoch, Zitat, wenn man die Bewegung des politischen Islam in den Mittelpunkt stellt, die fast zeitgleich mit dem europäischen Faschismus entstanden sind, Zitat Ende. Abdelsamad hat hier in meinen Augen eine notwendige Differenzierung getroffen, die auch mir wichtig ist. Es geht hier nicht um die Konstruktion des Islam, das ist eine sehr breit angelegte Schulenreligion, die wie alle Strömungen, historischen Umbrüchen und Wandlungen und Fragmentierungen, sozialen, konfessionellen, ethnischen und so weiter unterworfen ist. Es gibt diesen monolithischen Block nicht. Es geht eben nicht um die Konstruktion dieses Bildes, sondern alleine um die moderne politische Strömung des Islamismus, die sich aus den antikolonialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts eben herausschält und mit den Muslimbrüderschaften dann tatsächlich zeitgleich parallel gewissermaßen zum europäischen Faschismus, teilweise ja auch in Korrespondenz mit diesem, ihre Form annimmt. Trotz einiger Bezüge auf die Literatur, also vor allem Ernst Nolte und Umberto Eco, liefert Abdelsamad allerdings keine tragende Definition des Faschismusbegriffs in seinem Buch. Er nennt einige wichtige Punkte, beispielsweise den Kult der Überlieferung, den Kult des Antirationalen, die Vergangenheitsmythen, eine obsessive Paranoia, nationale Krisensituationen und auch die Idee der reinigen Gewalt gepaart mit einem sehr instrumentellen Verhältnis zur technischen Moderne. Das sind alles Punkte, die auch in der Genese des Faschismus eine Rolle spielen. Letztendlich argumentiert er aber eigentlich eher antitotalitaristisch. Vor allem seine Einordnung des Bolschewismus, die in dem Buch auch getroffen wird, als antiurbane Bewegung halte ich für grundfalsch. Also wenn Bolschewisten eine Leidenschaft hatten, dann war diese ganz unromantisch die industrielle Produktivierung der Natur und der Städtebau. Also da hat er sich kräftig vergriffen. Ich würde den Bolschewismus eher als eine Überaffirmation der aufgeklärten Moderne sehen, als eine Widerstandsbewegung dagegen. Hier folgt Nolte seiner eigenen sehr unkritischen Abdelsamad seiner eigenen sehr unkritischen Lektüre Noltes, übernimmt quasi das Fehlurteil von Ernst Nolte über den Bolschewismus für seine Theorie vom islamischen Faschismus. Ja, als Autor sucht er sich natürlich, das ging jetzt auch durch die Medien, nun die Kreise, die ihm vorbehaltlos zustimmen. Dabei irrt er sich auch in meinen Augen gewaltig. Sein geplanter Auftritt bei der Burschenschaft Germania war eine große Dummheit. Ich habe trotzdem, sage ich ganz offen, großen Respekt vor seiner Lebensleistung, denn seine Sprecherposition als Ex-Muslimbruder, der er ist, also er kommt ja selber aus dieser Bewegung, unterscheidet sich doch ganz wesentlich von mancher seiner Fans. Und ich sehe auch eine andere Tragik, die auch bei Ayran Hirsi Ali zu beobachten war, dass nämlich solche Kritiker des Islamismus, die selber aus diesen Milieus oder zumindest von ihrer Herkunft herkommen, die das biografisch durchlebt haben, bei der Linken erstmal abgeblitzt sind. Also bei Hirsi Ali, die hat es ja erstmal versucht bei den Linken und wurde quasi mit dem Argument, das würde nur Rassismus schüren, nicht aufgenommen. Und dann ist sie natürlich eher zu den bürgerlich-konservativen weitergewandert. Das ist eben auch ein Versagen der Linken in meinen Augen in der Auseinandersetzung mit diesen politischen Phänomenen. Die Reaktionen von islamischer oder islamistischer Seite, ihn im ägyptischen Fernsehen aufgrund seiner Kritiken mit dem Tod zu bedrohen, zeigen in meinen Augen, dass er einen sehr wunden Punkt getroffen hat. Ob mit oder ohne tragende Definition vom Faschismus, seinen zentralen Aussagen stimme ich ohnehin zu. Der Islamismus formuliert einen Allmachtsanspruch, basiert auf einer Mischung aus Glaubensdoktrin und Druckkulisse. Seine Inhalte wie Methoden sind zutiefst inhuman. Und zu einer rationalen Debatte ist er unfähig. Vierter Punkt. Es gibt für mich in der Auseinandersetzung um Faschismus und Islamismus zwei Kernpunkte, die eben auch hinsichtlich der islamistischen Strömung beachtet werden müssen. Der erste Kernpunkt ist ihre Fähigkeit zur Gründung eines modernen Staatswesens, die also ohne diese Fähigkeit können wir über Faschismus, denke ich, nicht reden. Also eine Gründung eines Staatswesens mit Organen zur Verwaltung, Kontrolle und ideologischen Durchdringungen, kurz also der autoritären Formierung einer Gesellschaft in ihrem Sinne. Dass das durchaus möglich ist, also warum sollten solche Leute nicht einen modernen Staat gründen, bilden können, frage ich. Dass das möglich ist, hat beispielsweise der Iran maßgeblich unter Beweis gestellt. Das ist eine durchaus technisch moderne Gesellschaft, kann man sagen. Und der Islamische Staat formuliert ja auch diesen Anspruch und sucht ja auch offen nicht nur nach Kämpfern, sondern gerade nach Technikern, Ingenieuren, IT-Spezialisten und so weiter. Natürlich hat man auch da den Anspruch, ein Staatswesen mit entsprechender Verwaltung aufzubauen. Der zweite Kernpunkt betrifft natürlich die Frage des Nationalismus, da der Faschismus natürlich immer auch als ein Ultranationalismus begriffen werden muss. Immerhin stellt sich der Islamismus ja auch selbst als ein Universalismus dar, der angeblich die nationalen Partikularitäten zu überwinden vermag. Doch, muss man betonen, auch die Faschismusforschung führt längst einen Streit um einen universalistischen Charakter des Faschismus, also seine Theoriebildung über nationale Grenzen hinaus und auch seine internationalen politischen Verflechtungen. Und das Phänomen beispielsweise der Nationalreligiosität ist auch überhaupt nicht neu. Nationalismus und Religion ergänzen sich historisch, wenn sie sich nicht gar gegenseitig bedingen. Deswegen finde ich, ich wundere mich, wenn gerade Linke dann immer sagen, aber der Islam und Nationalismus schließen sich doch aus, das ist Religiosität und Nationalismus haben sich noch nie ausgeschlossen. Also das ist eine merkwürdige Analyse, die auch alles vergessen hat, was doch kritisch einmal über den Nationalismus bekannt war. Der Islamismus zeigt in seiner Praxis ohnehin, dass sein universalistisches Ideal kaum Entsprechung in der Wirklichkeit hat. Islamische Regime agieren genauso als Nationalstaaten. Also es gibt da auch merkwürdigen europäischen Blick, dass das keine Nationen sein können. Der Iran agiert beispielsweise sehr als Nationalstaat, selbstverständlich. Und natürlich gehen sie auch nach der sozusagen Ausschlusslogik, wie das auch Nationalstaaten tun, gegen Minderheiten vor in ihrem Herrschaftsraum. Auch in der Bewegungsphase, wir unterscheiden ja gerade in der Faschismusforschung auch immer zwischen Bewegung und Regimephase, gibt es immer wieder ein Zusammengehen des religiösen Elements auch mit radikalen Nationalisten. Ein Beispiel: Während eines alevitischen Kulturfestivals kam es am 2. Juli 1993 im zentralanatolischen Schivas zu einem Massaker an 35 Menschen. Das waren vor allem intellektuelle Schriftsteller, Dichter, die in einem Hotel lebendig verbrannt wurden von einem religiösen Mob. Und die Sicherheitskräfte der damals noch national und autoritär orientierten Türkei, damals ja noch viel stärker unter Einfluss des Militärs stehend, die sonst überhaupt nicht zimperlich waren, diese Sicherheitskräfte, blieben völlig untätig. Teilweise wurde ihnen sogar aktive Mitwirkung an diesem Massaker vorgeworfen. Als Urheber wurden damals konservative sunnitische Geistliche genannt, die während des Freitagsgebetes die Gläubigen aufgehetzt hatten. Heute würde man, glaube ich, eher einfach von Islamisten sprechen. Also ein Widerspruch der Nationalisten war auch in diesem Fall, in diesem Beispiel in der Türkei, eben überhaupt nicht zu erwarten, denn auch ihnen galt die alevitische Gemeinde, die es getroffen hat, stets als verdächtig, als nicht zur Nation zugehörig. Also Nationalismus und religiöser Fundamentalismus können sich ganz hervorragend ergänzen. Hinsichtlich des IS ist übrigens noch überhaupt nicht ausgemacht, wie er exakt kategorisiert werden kann. Das ist ein sehr junges historisches Phänomen. Ich denke, das braucht noch seine Zeit. Den staatenbildenden Anspruch, sagte ich bereits, trägt er schon im Namen. Ob sich daraus eine nationale Identität, und ich denke, wenn wir den Kalifatsbegriff historisch betrachten, ist das durchaus möglich, entwickeln wird, das werden wir einfach sehen. Ganz einfach. Bis dahin kann man sich nur spekulativ annähern. Allerdings ist wohl schon deutlich, dass diese Struktur eben keine spontane Bewegung ist, wie es dann auch gerne als Aufstandsbewegung romantisiert wird, sondern durchaus strategisch geplant wurde, also der IS. Dafür sprechen in meinen Augen auch die sich häufenden Berichte dass er von ehemaligen Kadern der irakischen Baath-Partei geleitet und gegründet wurde, die ja tatsächlich aus einer arabisch-nationalistischen Tradition kommen und jetzt anscheinend in der Lage sind, also das dann eben auch mit traditionell religiösen Elementen zu vermengen. Aber wie gesagt, auch das ist in der Geschichte des Nationalismus überhaupt nicht neu. Das würde übrigens in meinen Augen auch den immensen militärischen Erfolg des IS erklären. Es ist nämlich völlig unwahrscheinlich, dass kleine militärische Einheiten einen wesentlich größeren, professionell ausgebildeten und gut ausgerüsteten Gegner einfach überrennen, wie es zum Beispiel im Juni 2014 beim Fall von Mosul der Fall war, als 30.000 irakische Soldaten mit schwerem Gerät, schwerer Artillerie, Panzern und so weiter gegen 800 IS-Kämpfer die Waffen streckten. Also ich bin kein Militärhistoriker, aber das ist schon, da würde ich sagen, nein, da gab es selbstverständlich Vorabsprachen. So, und da denke ich, das stütze ich jetzt natürlich auch auf Medienberichte, meine These, dass man da auch sehen kann, dass da noch andere Strukturen einfach mit involviert sind, die sozusagen mit den alten Eliten auch verknüpft sind. Die islamische Umma, auf die sich die Islamisten beziehen, ist ohnehin eine imaginierte Gesellschaft, die eben im Zweifelsfall wie jede imaginierte Gemeinschaft, durch Zwang hergestellt wird. Ihre Beschwörung unterschlägt soziale Fragmentierungen in der Gesellschaft und verunmöglicht alternative Lebensentwürfe. Der Westen liebt natürlich sie, wie auch andere Ausdrücke eben dieses islamischen Andersseins, da sie eben seinen stereotypischen Vorstellungen eines homogenen Gegenübers entspricht. Das alles untermauert meine These, dass man sich dem Phänomen des Islamismus doch besser unter einer politischen und nicht unter einer kulturellen oder religiösen Perspektive nähern sollte. Fünftens, weil es leider immer wieder notwendig ist in der Debatte, eine Anmerkung für die Freundinnen und Freunde der These, dass der Faschismus alleine ein Instrument des Kapitals zur Unterdrückung einer proletarischen Revolution sei. Also abgesehen davon, dass sie in der heutigen Faschismusforschung eigentlich keinerlei Relevanz mehr besitzt, diese Dimitrov-Theorie, stellt sie nicht mal einen Widerspruch dar. Der Islamismus ist eine ausgeprägt sozialkonservative, rigoros antimarxistische Weltanschauung, die unter dem Deckmantel der idealisierten Umma bestehende soziale Widersprüche in der Gesellschaft eben kaschieren möchte. Selbstredend ist eine Gesellschaftsordnung, die sich alleine an einer Scharia orientiert, an der Selbstorganisation von Arbeiterinnen und Arbeitern nicht interessiert. Das zeigt übrigens schon ein Blick in die Realität beispielsweise der Islamischen Republik Iran. Amnesty International beispielsweise berichtet von einem, ich zitiere, schweren Stand dort für Gewerkschaften. Ich lese mal einen Auszug aus dem Bericht zur Situation der Gewerkschaften im Iran vor. Zitat: Nach der Islamischen Revolution 1979 waren freie Gewerkschaften im Iran verboten. Erlaubt waren nur die islamischen Räte, die für die Verkündung und Verbreitung der islamischen Kultur zuständig sind und die Aufgabe haben, Störungen und unerwünschte Vorfälle in den Betrieben zu melden. Sie stehen meist der Unternehmensleitung nahe. Ihre Mitglieder müssen das Prinzip der religiösen Führerschaft anerkennen und sich für den Islam engagieren. Erst seit 2003 dürfen, zumindest pro forma, Arbeitnehmerinnen Gewerkschaften gründen oder ihnen beitreten. In der Realität werden unabhängige Gewerkschaften jedoch nicht zugelassen, auch Streiks werden nicht erlaubt. Zitat Ende, Amnesty International. Und eben diese autonome Gewerkschaftsbewegung, die jetzt seit einigen Jahren im Iran sich gegen starke Widerstände des Regimes durchaus bildet, ist entsprechend oppositionell geprägt. Also die kann man jetzt nicht der Islamischen Republik zugute halten, sondern die steht genau dagegen. Allein in diesem Jahr gab es im Rahmen von Arbeitskämpfen der Lehrer beispielsweise Verhaftungen von Gewerkschaften, vor allem im kurdisch geprägten Nordiran. Es gab Übergriffe von Polizei und Milizen auf Gewerkschafter und streikende Arbeiter, Einschüchterungen, Entführungen. Und immer wieder sind Islamisten auch selber Produkt oder Profiteure der Zerstörung linker politischer Strukturen, zum Beispiel in Syrien, wo die Baathisten die Gewerkschaften schon 1980 im Rahmen eines Aufstands oder einer Aufstandsniederschlagung zerschlugen und damit die Muslimbrüder die Vorherrschaft in der Opposition gewinnen konnten. Mitunter wurden Islamisten auch von Regimeseite und teilweise auch durchaus durch den Westen unterstützt, um ein Gegengewicht zur Linken aufzubauen. Also da haben wir diese ganz klassische Funktion, die in der Dimitrov-Theorie ja immer den Faschisten zugesprochen wird, die werden aufgebaut oder eingesetzt, um die Arbeiterseite zu bedrängen. Im Zweifelsfall gelten islamische Gruppen als zuverlässige Antikommunisten. Ein drastisches Beispiel dafür gibt zum Beispiel die Vernichtung der damals weltweit drittgrößten kommunistischen Partei 1965 in Indonesien, als nämlich dort das Militär eine 500.000 Menschen massakrierte, die sie der Mitgliedschaft oder alleine der Sympathien mit der dortigen kommunistischen Partei verdächtigten, wurden islamistische Milizen für diesen Massenmord gewissermaßen fürs Grobe rekrutiert, da sie als verlässliche Antikommunisten galten. Stets zählen Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschafter zu den ersten Opfern islamistischer Regime. Vielleicht haben einige noch das Bild, als die Taliban damals Kabul wieder erobert hatten, vor Augen, wie der Chef der sozialistischen Partei erstmal am Baukran gehängt wurde. Also man kann sagen, für die Freunde der Dimitrov-These, nein, der Islamismus gehört nicht zu den Freunden der Arbeiterklasse. Also die ewige Beschwörung der Dimitrov-These hat in dieser Debatte schlichtweg kein argumentatives Gewicht. Sechstens und abschließend, die Ereignisse, die wir seit mehr als zwei Jahrzehnten beobachten können, legen den Verdacht nahe, dass sich unter den Bedingungen der Globalisierung die Krise der Moderne, die Europa im 20. Jahrhundert so nachhaltig erschüttert hat, heute im islamischen Teil der Welt durchaus fortsetzt. Es sind die gleichen Semantiken von der Überlegenheit der eigenen traditionellen Kultur gegenüber einer materialistischen Zivilisation, von einer notwendigen Reinigung von der Dekadenz durch die Wiedergeburt eines alten, uralten Reichsgefüges, vom heroischen Opfergang gegen die Einflüsse von außen und der schicksalhaften Bindung an das eigene, die der Islamismus abruft, wie sie auch aus der Geschichte des Faschismus bekannt sind. Auch er ist eben das Ergebnis einer radikalen, konservativen Revolution gegen die Moderne, eines Versuchs der ständigen Überbietung des Schreckens mit modernsten Mitteln. Dies möchte ich festgehalten wissen, das ist so vor allem mein Hauptpunkt, dass es eben auch eine Form einer konservativen Bewegung, konservativ-revolutionären Bewegung ist. Auf welchen Begriff dieses Phänomen schließlich zu bringen ist, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Für mich ist der Begriff des Faschismus in dieser Diskussion um eine Einordnung des Islamismus eher ein Werkzeug, mit dem ich mich dem Phänomen annähern kann. Ich halte dieses Vorgehen übrigens für gerechtfertigt, da ich in Entwicklung, Praxis und Weltanschauung, wie eben ja dargestellt, mehr Überschneidungen als Unterschiede sehe. Wie bei jeder generischen Anwendung des Faschismusbegriffs gibt es natürlich eine Reihe von Gegenargumenten. Ich habe auch versucht, auf einige einzugehen. Außer Frage steht für mich aber, dass wir es beim Islamismus mit einer islamischen Variante des Rechtsextremismus zu tun haben und seine Mischung aus konservativen Zielen und revolutionären Mitteln aus der Geschichte des Faschismus eben wohl vertraut ist. Es ist durchaus möglich, dass in 20, 30 Jahren, wenn die Epoche des Dschihad hoffentlich Vergangenheit ist, ein anderer Begriff für die Krise der islamischen Kultur gefunden wird, die wir derzeit vergegenwärtigen. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass eine vertiefende Untersuchung der von mir hier angerissenen strukturellen und inhaltlichen Parallelen das Ergebnis zeitigt, dass der Islamismus eben eine islamische Variante des Faschismus ist. Ich hoffe indessen vor allem, dass er bald überwunden sein wird.
Dankeschön.
Ja, Volker, vielen Dank. So hinstellen, dass ich dich auch anschauen kann. Du hast jetzt in dem Vortrag eine ganze Reihe von Begriffen und Ansätzen unterschiedlicher Faschismustheorien mal versucht, in aller Kürze auf den Islamismus und Dschihadismus anzuwenden. Es gäbe natürlich auch noch weitere, die wir hier nicht vertiefen können. Also es gibt zum Beispiel einen ganzen Komplex innerhalb der Faschismustheorie, der sich mit einer bestimmten faschistischen Form von Männlichkeit beschäftigt, der unter Begriffen oder wo Begriffe eine Rolle spielen wie soldatische Männlichkeit oder auch kriegerischer Männerbund, wo es eher um die Art und Weise geht, wie Faschisten in den Kampfbünden, die dieser Bewegung ja den Namen gegeben haben, eigentlich agieren, ihre Gewalttaten begehen, ihre Verbrechen begehen. Auch hier ließen sich wahrscheinlich einige Parallelen finden. Ja, du hattest selbst angesprochen, die Situation in den Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens, die Kriege erlebt haben, wo Waffen überall sind, wo Erfahrungen mit kriegerischer Gewalt allgemein verbreitet sind und wo Milizen und ähnliche Gewaltorganisationen eine hohe Verbreitung haben. Möglicherweise würde dort eine Untersuchung auch gewisse Parallelen zeigen, in ähnlicher Weise wie Klaus Thewelit das damals in seinen Männerfantasien gemacht hat, wo er die Freikorps-Leute aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg vorgenommen hat. Überhaupt ist die Frage, ob nicht Stränge, die ein bisschen in sozialpsychologische und psychoanalytische Richtung gehen, wie sie in der kritischen Theorie gemacht wurden, wo die Begriffe des autoritären Charakters eine Rolle spielen, auch in irgendeiner Art und Weise angepasst etwas taugen für die Analyse des Islamismus. Ich streife diesen Komplex nur, fühle mich nicht dazu berufen, hierzu ausführlicher zu werden, aber auch hier denke ich, ließe sich einiges finden. Diese theoretischen Stränge, die mit dem Begriff des autoritären Charakters zu tun haben, sind für Gesellschaften oder haben sich in Gesellschaften entwickelt, wo ein bestimmtes Familienmodell mit einer sehr starken herrschenden Vaterfigur eine Rolle spielte. Möglicherweise finden sich ähnliche oder zumindest in gewisser Hinsicht vergleichbare Modelle auch in vielen islamisch geprägten Gesellschaften und ermöglicht davon daher auch gewisse Rückschlüsse. Nochmal herausgreifen möchte ich allerdings einen anderen Punkt ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht möchtest du dann dazu dann auch noch was sagen.
Fast zu dem jetzt schon
möchtest du gerne?
Dann los. Ich habe die schlechte Angewohnheit, dass ich bei drei Fragen bei der dritten immer die erste vergessen habe.
Ja, das ist nicht eins.
Naja gut, also natürlich schwingt Thewelit immer mit, die Männerfantasien, also die Inszenierung soldatischer Männlichkeit, wie er sie anhand der Freikorps untersucht hat. Ich denke, die kann man, wenn man sich die entsprechenden Bilder, Videos, die ja heute noch viel präsenter sind, die mediale Inszenierung dieser soldatischen Männlichkeit über eben Internet und moderne Medien, die kann man sich da schlicht und ergreifend anschauen. Ja, das Kämpferideal, das der IS nennt seine Männer, so viel ich weiß, Löwen, also da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen, diese Inszenierung des Körperpanzers, ja, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ich habe vorhin alleine nur die historische Parallele aufgemacht, dass eben Gesellschaften, in denen im Prinzip die zivilen Strukturen völlig kollabieren, die in einen militaristischen Taumel gefallen sind, wie es in Europa im Ersten Weltkrieg ja sehr flächendeckend der Fall war. Das gehört eben auch in die Genese des Faschismus hinein, dass die eben diese Anfälligkeit haben. Und ich denke, was wir wirklich sehen, ist ein Kollaps quasi der fast kompletten arabischen Welt im Moment, die ja einen Strudel auch von Kriegen, gewalttätigen Auseinandersetzungen hinter sich hat. Und das Phänomen des Milizenunwesens, das es ja teilweise auch schon seit Jahrzehnten dann gibt, also das irreguläre Kombattanten, es handelt sich ja nicht um die Armeen eines Staates, dass die eben sehr präsent und sehr aktiv sind und entsprechende Männertypen rekrutieren und auch diese Männlichkeit inszenieren, das können wir da schlicht und ergreifend überall sehen. Also insofern finde ich, dass man diese strukturelle Parallelität durchaus aufmachen kann. Was man noch sieht, was bei Thewelit ja auch angerissen ist in dem Buch, es gibt ja diese Figur der weißen und der roten Frau. Also die weiße Frau ist die Ehefrau des Frontoffiziers, die zu Hause die Kinder aufzieht oder die Krankenschwester. Die rote Frau ist die Hure. Und die proletarische Frau, und das ist ja dann auch deckungsgleich, das extrahiert Thewelit aus der Freikorps-Literatur, Ernst von Salomon beispielsweise. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Praxis und Propaganda, ich kann es jetzt auch nur auf den IS dann, was ich aus den Medien nehme, würde ich sagen, ja, natürlich gibt es das. Also das Anwerben von Frauen und Mädchen auf der einen Seite, dass sie eben zukünftige Kämpfer gebären, und eben sich um Haus und Familie kümmern, die Fürsorgerinnen, das sind natürlich die weißen Frauen und die versklavten Frauen der Gegner, Frauen und Mädchen, also wenn wir alleine an die sexuelle Versklavung von Jesidinnen denken, ja, das ist natürlich das andere Frauenbild. So, das sind reine Instrumente zur Befriedigung, also auch das, denke ich, kann man da durchaus sehen. Zum patriarchalen Familienmodell. Es gab vor wenigen Tagen in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit der Berliner Islamismus-Expertin Claudia Danschke. Das fand ich nochmal ganz interessant. Da sprach sie über sozusagen den Anreiz für europäische junge Musliminnen nach Syrien zu gehen. Und da sprach sie auch davon, dass das ihrer Erfahrung nach, sie hatte einige betreut und das etwas genauer untersucht, dass das sogar von deren Seite als Befreiung aus ihren autoritären Familien zusammenhängen, also sie hat das tatsächlich als Befreiung formuliert, gesehen wird von diesen Mädchen, dass sie sozusagen aus den unmittelbaren Zwängen ihrer Familie meinen, sich zu befreien, wenn sie sich dann da dieser Kampfgemeinschaft anschließen und einen Dschihadisten ehelichen und ihm viele kleine Kinder gebären. Das ist eine Form der scheinbaren Befreiung, wie wir sie auch in der Geschichte des Faschismus durchaus sehen können. Also die faschistische Frau befreit sich ja vorgeblich auch erstmal aus den Zwängen des konservativen bürgerlichen Habitus, um dann selber in einen spezifisch weiblich-soldatischen, auch gebärenden Habitus hineinzukommen. Also ganz banal, denken wir mal an Mutterkreuz-Ideologie. Im Nationalsozialismus war es überhaupt nicht mehr die große Schande, wie davor ein uneheliches Kind zu gebären, solange es sozusagen in Anführungszeichen rassisch rein war. Das war im Wilhelminismus noch völlig anders. Also auch da, denke ich, kann man zumindest jetzt in der ersten Betrachtung durchaus Ähnlichkeiten entdecken. So. Das nur um, natürlich kann man auch Teveleit damit lesen. Teveleit hat ja gerade ein neues Buch geschrieben über das Lachen der Mörder. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Wurde mir aber empfohlen.
Teveleit hat ja diesen Begriff der soldatischen Männlichkeit geprägt. Er hat es, ich glaube, 2008 in einem FAZ-Artikel nochmal ein bisschen ausbuchstabiert und davon gesprochen, dass es in patriarchalen Gesellschaften, nicht nur in der europäisch-amerikanischen, sondern auch in der asiatischen und der islamischen, so hat er das sozusagen benannt, einen Typus Mann gibt, für den er den Begriff der Vernichterkultur gewählt hat, der sozusagen in den unterschiedlichen rechtsextremen Bewegungen, aber auch in Gewaltorganisationen sozusagen auch quer durch die Geschichte immer wieder vorkommt. Also da auch da schon hat er sozusagen diese Verbindung zum Islamismus oder zum islamischen Kontext schon gezogen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Verhältnis von Nationalismus und Islamismus zu sprechen kommen. Also du hattest das eben schon mal kurz angerissen. Der europäische Faschismus, der klassische Faschismus, der entsteht im Kontext des europäischen Nationalismus und die meisten seiner Ausprägungen, ja, also Klassiker, Italien, Mussolini, die sind ganz eng an sozusagen den Nationalismus und den Nationalstaat gebunden. Hingegen hat man beim Islamismus und Dschihadismus häufig eine Sprengung der nationalen Grenzen. Ja, also es geht um Visionen eines Kalifats, es geht um Visionen übernationaler Hegemonie, wie der Islam sie anstrebt und der IS beispielsweise, bei dem ist es ja sozusagen Kernprogrammpunkt, Aufsprengung der alten Nationalstaatsgrenzen, Gründung eines neuen Kalifats für alle Sunniten, egal ob sie nun Araber sind oder aus anderen ethnischen Hintergründen stammen. Und man könnte, also es gibt zumindest diese Parallelisierung zu sagen, dass der Dschihadismus an dieser Stelle, in diesem Aufsprengen der nationalen Grenzen, dieser, wenn man so will, in dieser Maßlosigkeit auch gewisse Ähnlichkeiten zum Nationalsozialismus in sich trägt. Der hatte ja auch sozusagen sich verabschiedet von nationalstaatlichen Modellen und strebte ein großgermanisches Reich der nordischen Rasse an. Und es gibt ja in der Faschismustheorie auch die Ansicht, den NS als besonders extreme und radikale Form des Faschismus, als entgrenzten Faschismus oder Radikalfaschismus zu bezeichnen. Etwas, wo möglicherweise auch noch eine Parallele liegt zum Dschihadismus, aber, und jetzt kommt das große Aber, und wir reden vielleicht auch mal über die Unterschiede, die es da gibt, was wir halt nicht haben oder weitgehend nicht haben, beziehungsweise werde ich jetzt erstmal so meine dahingeworfene Behauptung, sind so Konzepte von Biologismus, biologischer Rasse, von Eugenik und Euthanasie innerhalb des Dschihadismus. Zumindest vermag ich sie nicht nennenswerterweise zu sehen. Also wir haben nicht etwas, was auf die systematische Tötung von Kranken und Behinderten hinausläuft, wie es der NS in der sogenannten Euthanasie betrieben hat, sondern im Gegenteil, wir haben demonstrativen Anspruch, auch für die Kranken, auch für die Behinderten, einen Platz zu finden in diesem neuen Kalifat und in dieser Kampfgemeinschaft. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch die Weiß-Reportage Inside IS gesehen hat, wo in der großen Rekrutierungsveranstaltung auf dem Marktplatz in Raqqa, in der Zentrale des syrischen Gebiets vom IS, ein zwergenwüchsiger Kämpfer und ein hünenhafter Kämpfer nebeneinander gestellt werden, also auch zur Belustigung des zahlreich anwesenden Publikums, wo man gesagt hat, hier seht ihr die Kleinsten und die Größten und auch wenn ihr krank seid und gebrochen und behindert, bei uns findet ihr noch einen Platz. Und Volker hat mir eben in der Vorbesprechung gesagt, dass einer der Plätze, den sie dann finden, allerdings derjenige ist in den Selbstmordkommandos.
Ja, Was stellst du mir eine Frage und gibst mir die Antwort
kommt
selber?
Also,
ja, im Ersten Golfkrieg wurden vom iranischen Regime die Behinderten in die Minenfelder geschickt. Also auch das ist ein Platz. Ne? Ja, es ist auch eine Form von Euthanasie.
Also. Nichtsdestoweniger scheint mir doch eine deutliche Differenz, zumindest zwischen dem NS, so wie wir ihn kennen, und dem Islamismus und Dschihadismus vorzulegen. Und da führt mich halt auch die Frage des Antisemitismus. Also in der Entgegnung auf deinen Artikel im AIB hat der Abu Uli geschrieben, sinngemäß unverständlicherweise halten solche wie Volker Weiß und auch ich an der Vorstellung fest, dass es einen organisierten islamischen Antisemitismus gäbe oder islamistischen Antisemitismus gäbe. Das heißt, es gibt offensichtlich eine prominente Position in der linken Debatte, die sagt, es gibt gar keinen organisierten Antisemitismus von islamistischer Seite. Mir persönlich ist es völlig unverständlich, zumal ja nun also die Agitation von Al-Qaida gegen Kreuzfahrer und Juden, alle möglichen Schriften und Pamphlete, in denen das vorkommt, und halt auch konkret der Terror, der ausgeübt wird. Und dennoch die Frage, ist das sozusagen trotzdem etwas ganz anderes als das narzisstische Vernichtungsprojekt, insofern als den Juden in der islamistischen Ideologie ja doch auch gesagt wird, ja, wenn ihr euch denn vielleicht unterwerfen wollt, bekommt ihr immer noch den Status der Schutzbefohlenen, der Dienstleistungen können sozusagen innerhalb der islamischen Rechtsordnung friedlich leben, solange ihr euch eben unterwerft und die entsprechenden Steuern zahlt.
Das wäre gewissermaßen die Rückkehr ins osmanische Milieusystem, also dass jede Gruppe, wenn sie sich denn unterordnet oder ihren festen Platz hat, aber wir sehen ja beispielsweise alleine in der Praxis gegenüber den Jesiden, dass das eben nicht eingehalten wird. Also dass man innerhalb, oder schau dir den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten an, dass man auch innerhalb sozusagen dieses merkwürdigen Konstrukt des islamischen Staats selbstverständlich eine ausgrenzende bis hin zur mörderischen gehende Praxis gegenüber Minderheiten oder anderen Gruppierungen hat. Ich denke, die antisemitischen Rhetoriken sind hinlänglich untersucht worden und kaum mehr zu bestreiten. Ich glaube auch nicht, dass der islamische Staat bereit wäre, den Staat Israel weiter existieren zu lassen. Da sagen sie eigentlich, da sagen nun auch gemäßigtere, Anführungszeichen, gemäßigtere islamistische Gruppen deutlich, dass sie da natürlich diesen Staat zerschlagen wollen. Um nochmal zurückzugehen, also wie gesagt, zur Frage des Nationalismus, also wenn wir den romanischen Faschismus anschauen, da haben wir gleichzeitig eine sehr starke Rolle der katholischen Kirche, also das Zusammengehen.
Also Italien, Frankreich.
Frankreich sozusagen als Vorgeschichte, wo mit der Action Française natürlich starke katholische Einflüsse auch da sind. Ne? Spanien sowieso, also in Spanien regrediert es ja auch eher zu so einem katholischen Konservatismus, Italien durchaus auch. Du hast im dann eher protestantisch teilweise orientierten NS, hast du dann ein Phänomen wie die deutschen Christen. Also das lässt sich durchaus alles integrieren. Es gibt ja immer noch, wie gesagt, vorhin schon die Debatte, was der IS eigentlich ist, ob es nicht eine Camouflage-Geschichte von batistischen Strukturen ist, die gewissermaßen sich dieser Religion und ihrer Rhetoriken bedienen, und das eben genauso integrieren, wie wir das von anderen politischen Phänomenen eben genauso kennen. Was die eugenische Debatte oder die biologistische Debatte angeht, es gibt aber durchaus ein Element, wenn es zum Beispiel um Heiratspolitik geht, das ich sehr biologistisch finde, dass sozusagen das Ausscheiden qua Heirat aus der Religion nicht möglich ist. Und deswegen ja immer gesagt wird, dass islamische Männer, also in der islamistischen Doktrin, islamische Männer zwar nicht islamische Frauen heiraten dürfen, aber umgedreht es zum Beispiel nicht möglich ist. So, und dass sozusagen die Konversion der nicht-islamischen Frau auch absolut notwendig ist. So, und da finde ich, da ist durchaus eine Verquickung des religiösen Elements mit der biologischen Reproduktion, das habe ich auch vorhin angesprochen, als ich meinte, beide kontrollieren eben die Reproduktion ihrer Untertanen sehr genau. Das ist durchaus gegeben in meinen Augen. Was wir nicht finden in der Theorie, ist tatsächlich eine Form der Rassenlehre, zumindest nach meinem Wissen her. Aber ich spreche ja sozusagen von der Warte jetzt des Historikers und Faschismusforschers und bin kein Orientalist oder Islamismusexperte. Da suche ich auch immer oder bin auch immer mal sehr gespannt, ob und was da noch kommen kann. Aber wie gesagt, die Praxis, wenn du dir dann die Minderheitenpolitik auch in islamistischen Regimen selber anschaust, Die Kurden wurden selbstverständlich diskriminiert und massakriert. Es gab diverse Aufstandsversuche im Nordiran auch, im Nordirak natürlich. Die ist alles andere als integrativ.
Ja, und Theorie hin oder her, ein Sieg der Islamisten würde sicher so oder so den Tod oder die Vertreibung für die meisten jüdischen Menschen im Nahen und Mittleren Osten mit sich führen. Von daher ist das möglicherweise auch bis zu einem gewissen Grad eine rein akademische Debatte.